Jahr der Inkontinenzunterwäsche. Hier ist der 17-jährige Helen Candenza mit seiner Kavum aus Messing, kifft verstohlen im unterirdischen Gebläseraum der Enfield Tennis Academy und bläst den Rauch blass in einen Industrielüftungsschacht. Es ist die traurige kleine Pause nach den Nachmittagsspielen und dem Konditionstraining, aber noch vor dem abendlichen Gemeinschaftsessen der Academy. Hal ist allein hier unten und niemand weiß, wo er ist und was er macht. Hal kifft gern heimlich, aber das größere Geheimnis ist, dass er die Heimlichtuerei ebenso schätzt wie das Kiffen. Eine Kavum, eine Art lange Zigarettenspitze à la FDA, die man an einem Ende mit einer Prise guten Dope stopft, wird heiß und strapaziert die Lippen, besonders wenn sie aus Messing ist. Für Kavums spricht jedoch ihre Wirtschaftlichkeit. Jedes Krümelchen angezündetes Dope wird inhaliert. Es gibt keinen unbeabsichtigten Passivkifferrauch wie bei einer großen Partybong mit voller Ladung und Hal kann ewig die Luft anhalten, sodass auch sein Ausatmen nur noch ganz blass zu sehen ist und gleich süßlich riecht. Totale Nutzung aller verfügbaren Ressourcen, gleich fehlen öffentlich aufspürbaren Abfalls. Der Gebläseraum der Academy-Tennisplätze liegt unter der Erde
und ist nur durch Tunnel zu erreichen. Die ETA hat ein komplexes und weit verzweigtes Tunnelsystem. Das hat seine Gründe. Außerdem sind die Kavums klein und das ist gut, denn Hand aufs Herz, alles, was man zum Rauchen von harzreichem Dope benutzt, stinkt. Eine Bong ist groß und ihr Gestank ist dementsprechend ebenfalls groß. Außerdem muss man immer das übel riechende Wasser entsorgen. Pfeifen sind kleiner und man kann sie wenigstens einstecken, aber sie haben immer dieses Mehrwegsiebchen wie eine Bong und der uninhalierte Rauch wird über ein großes Gebiet verteilt. Eine Kavum kann abfallfrei betrieben, abgekühlt und in zwei Tütchen eingewickelt werden, dann in einen Plastikbeutel mit Druckverschluss und schließlich zusammen mit Feuerzeug, Augentropfen, Pfefferminzbonbons und dem Filmdöschen mit dem Dope selbst in zwei Tennissocken in die Sporttasche gesteckt werden. Sie ist hochtransportabel, geruchlos und an und für sich vollkommen geheim. Soweit Hal weiß, wissen die Kollegen Michael Pimoulis, Jim Struck, Richard Cibone, Jim Trulsch, Ted Schacht und Trevor Exford auf jeden Fall. Kyle DeCoil und Talpel Shaw vielleicht und ganz eventuell auch Franny Unwin, dass er insgeheim regelmäßig kifft. Ausgeschlossen ist auch nicht, dass Danadette Longley Bescheid weiß. Und der schmierige Kaffrier denkt sich sowieso immer sein Teil. Und als Hals Bruder Mario weiß das eine oder andere. Aber das ist alles, was das öffentliche Wissen angeht. Und auch wenn Pimoulis, Struck, Bone, Trulsch, Exford und ab und zu auf quasi medizinische oder touristische Weise auch Stice und Schacht kiffen, hat Hal doch faktisch nur mit Pimoulis gekifft. Bei den seltenen Anlässen, wo er in Gesellschaft kifft, also leibhaftig, was er vermeidet. Vergessen hat er Orto, der Schatten, Stice aus Patridge, Kansas, weiß Bescheid. Und irgendwie scheint auch Hals ältester Bruder Orion sogar im Ferngespräch mehr zu wissen, als er offen zugibt. Oder aber Hal hört aus einigen seiner Kommentare am Telefon mehr heraus, als drinsteckt. Hals Mutter, Mrs. Avril Incandenza und ihr Adoptivbruder Dr. Charles Tavis, der gegenwärtige Rektor der ETA, wissen beide, dass Hal gelegentlich Alkohol trinkt. Beispielsweise am Wochenende mit Trulsch oder auch Exford in den Clubs an der Commonwealth Avenue am Fuße des Hügels. Das Leben ohne Selbsterforschung hat jeden Freitag seinen beliebten Blinder-Türsteherabend, wo ans Ehrgefühl appelliert wird, was den Kodex des Gaststättenbesuchs betrifft.
Mrs. Avril in Candenza ist nicht gerade begeistert von der Vorstellung, dass Held trinkt. Hauptsächlich wegen der Trunksucht seines Vaters. Sowie, wie verlautet, dessen Vaters in Arizona und Kalifornien. Hells schulische Frühreife und insbesondere seine Wettkampferfolge in den Juniorturnieren der letzten Zeit verdeutlichen jedoch, dass er Alkohol in den geringen Maßen, von denen sie ausgeht, vertragen kann. Ein Alkoholiker könne schulisch und sportlich unter keinen Umständen so gut abschneiden, versichert ihr Dr. Rusk, die Schulpsychologin der ETA, schon gar nicht im Leistungssport. Avril findet es auch wichtig, dass eine besorgte, aber nicht überbehütende, alleinerziehende Mutter weiß, dass sie lernen muss, loszulassen und die beiden Hochbegabten ihrer drei Söhne eigene Fehler und eigene wertvolle Erfahrungen machen zu lassen, selbst wenn die heimlichen Sorgen ihr, der Mutter, den Magen in den Schleudergang versetzen. Und Charles unterstützt jedwede ihrer persönlichen Entscheidungen bezüglich der Kinder, die sie guten Gewissens trifft. Und es ist ihr weiß Gott lieber, wenn Hal hier und da ein paar Gläser Bier trinkt, als dass er mit diesem falschen Michael Pemulis und diesem Schleimspurgenerator James Truck, bei denen Avril immer zuständige Fälle mütterlichen Jaulens kriegt, weiß der Geier, was für esoterische Designerdrogen zu sich nimmt. Und letztendlich hat sie Dr. Rusk und Dr. Tavis erklärt, soll Hal lieber in dem sicheren Bewusstsein aufwachsen, dass seine Mutter Vertrauen zu ihm hat, dass sie ihm vertraut, ihn unterstützt, ihn nicht verurteilt, kein Magenschleudern kriegt und nicht die feingliedrigen Hände ringt, wenn er mit Freunden von Zeit zu Zeit mal beispielsweise ein Glas kanadisches Ale trinkt. Sie bemüht sich nach Kräften, ihre mütterliche Sorge zu kaschieren. Er könne je so zu trinken anfangen wie James, der James Vater, damit Hal auf jeden Fall die Sicherheit verspürt, sich bei ihr Themen wie Alkohol anvertrauen zu können und nicht das Gefühl hat, er müsse unter allen Umständen etwas vor ihr verbergen. Dr. Tavis und Dolores Rusk haben sich unter vier Augen darauf verständigt, dass zu den phobischen Stressoren, an denen Avril leide, ohne sich je darüber zu beklagen, nicht zuletzt die schwarze, phobische Furcht davor zähle, ihren Söhnen gegenüber zur Geheimniskrämerei oder Heimlichtuerei in allen nur erdenklichen Formen zu neigen. Avril und CT wissen nichts von Hals Hang zu harzreichem Bob Hope und dessen unterirdischen Konsum, eine Tatsache, die Hal irgendwie natürlich sehr lieb ist. Allerdings hat er an das Warum eigentlich nie einen Gedanken verschwendet. Das heißt, warum sie ihm eigentlich so lieb ist. Das auf einem Hügel gelegene Gelände der ETA kann per Tunnel unterquert werden. Avril Eye zum Beispiel, die das Gelände gar nicht mehr verlässt, bewegt sich nur noch selten oberirdisch und nimmt auch in Kauf, sich nur mit eingezogenem Kopf in den Seitentunneln bewegen zu können. Den Verbindungen zwischen Rektorenhaus und ihrem Büro, das neben dem von Charles Tavis im Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäude liegt, einem neogeorgianischen Klotz aus rosafarbenem Backstein mit weißen Säulen, dass Lord Hals Bruder Mario aussieht wie ein Würfel, der einen unverdaulichen großen Ball verschluckt hat.
Anmerkung 3. Die ETA ist als Kardioide angelegt, wobei die vier nach innen gerichteten Hauptgebäude hinten und an den Seiten konvex gerundet sind, um eine kardioide Linie zu ergeben. Und die Tenniscourts und Clubhäuser im Zentrum und die Parkplätze des Lehrkörpers und der Schüler hinter dem Genferf die kleine eingedrückte Delle bilden, die der Gesamtanlage aus der Vogelperspektive Ähnlichkeit mit einem Valentinsherzen verleiht. Die Form wäre allerdings nicht ganz kardioid gewesen, leiteten die Gebäude ihre konvexen Rundungen nicht alle von Kreisbögen desselben R ab. Angesichts des unebenen Bodens und der bei Schlafsälen, Verwaltungsbüros und Polyresinlunge ganz verschiedenen Wandflächenerfordernisse für Rohr- und Kabelkanäle war dessen Berechnung ein fantastischer Kunstgriff, den an der gesamten Ostküste wohl nur ein Mann hinkriegen konnte. Der ursprüngliche Architekt der ETA, Avrils alter und lieber Freund A.Y. Vectorfeld Ricky von der Brandeis University. Dieser inzwischen verstorbene Übermensch, der geschlossene Kurvenkartierung der Topologiewelt, haute Hal und Mario in Weston regelmäßig um, indem er seine Weste ablegte, ohne erst das Jackett auszuziehen, was Michael Pemulis Jahre später als billige Gauklertrickausnutzung bestimmter Grundcharakteristika kontinuierlicher Funktionen entlarvte. Diese Enthüllung betrauerte Hal insgeheim auf eine Es-gibt-keinen-Weihnachtsmann-Weise, während Mario, der es vorzog, die Westensache schlicht als Zauberei anzusehen, sie einfach ignorierte.
2x2 Fahrstühle und ein Treppenhaus führen von Foyer, Rezeption und Verwaltungsbüros im ersten Stock des Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäudes zu Kraftraum, Sauna und Umkleide- bzw. Duschbereichen in der Etage darunter. Ein großer Tunnel aus elefantenfarbenem Beton führt von den jungen Duschen zur Mammutwaschküche unter den West Courts. Und vom Saunabereich gehen 2 kleinere Tunnel in südlicher bzw. östlicher Richtung zu den Kellergeschossen der kleinen, sphärokubulären, proto-georgianischen Gebäude mit Klassenzimmern und Schlafsälen B und D im Souterrain. Diese beiden Keller und die kleineren Tunnel dienen oft als Abstellräume für die Schüler und Korridore zwischen den Privaträumen der verschiedenen Prorektoren.
Anmerkung 4. Junge Angehörige des Lehrkörpers in der Doppelfunktion von Lehrern und Trainern werden an nordamerikanischen Tennis Academies üblicherweise Prorektoren genannt.
2 noch kleinere Tunnel wiederum, die für jeden Erwachsenen passierbar sind, der bereit ist zu Hände aufschürfender Affenhaltung, verbinden die beiden Kellergeschosse zum einen mit dem ehemaligen Optik- und Filmentwicklungseinrichtungen von Leith Ogilvy und dem verstorbenen Dr. James O. Incandenza, leicht westlich versetzt unter dem Rektorenhaus, von dem ebenfalls ein anständig diametrierter Tunnel direkt zur untersten Ebene des Gemeinschafts- und Verwaltungsgebäudes führt, dessen Funktionen sich in dessen 4 Jahren nach und nach geändert haben und der heute so viele freiliegende Stromkabel, Heißwasserleitungen und Heizungsrohre aufweist, um wirklich noch passierbar zu sein. Zum anderen mit den Büros an der Turnhalle, praktisch genau unter der mittleren Reihe der Außencourts der ETA. Die dortigen Büros und Tribünen sind ihrerseits durch einen stuckverzierten Tunnel mit den Lager- und Gebläseräumen der Traglufthalle verbunden, die die Tester All Weather Inflatable Structures Corporation hastig entworfen hat, die zusammen mit den Leuten drüben bei ATHSCME industrielle Luftverdrängungsinduktoren auch den unter der Bezeichnung die Lunge bekannten aufblasbaren Dendriurethan-Dom erbaut hat und wartet, der in der Hallentennissaison im Winter die mittlere Kurzreihe überspannt. Der primitive, kleine, unverputzte Tunnel zwischen Halle und Gebläsen kann nur auf allen 4 krabbelnd durchquert werden, ist bei Personal wie Verwaltung so gut wie unbekannt und richtig beliebt nur beim Tunnelclub der jüngeren Schüler der Akademie sowie gewissen Jugendlichen mit einem starken heimlichen Drang, auf allen 4 zu krabbeln. Vom März bis November ist der Lagerraum der Lunge praktisch unpassierbar, weil er dann vollgestopft ist mit kompliziert gefalteten Lungematerialien aus Dendriurethan, Teilen elastischer Rohre, Ventilatorblättern und so weiter. Der Gebläseraum liegt gleich daneben, aber man muss in den Tunnel zurückkriechen, um ihn zu erreichen. Auf den Bauplänen liegt der Gebläseraum ungefähr 20 Meter tief, direkt unter den innersten Chords in der mittleren Chordsreihe und gleicht einer kopfüberhängenden Spinne. Eine fensterlose ovale Kammer mit 6 mannshohen gebogenen Rohren, die strahlenförmig zu Mündungen an der Erdoberfläche hinaufführen. Der Gebläseraum hat 6 radial angeordnete Öffnungen, eine für jedes sich hinaufwindende Rohr, 3 2 Meter Luftschächte mit riesigen, in die Gitter verbolzten Turbinen betriebenen Frischluftgebläsen und 3 weitere 2 M-Schächte mit umgekehrten ATH-SGME-Gebläsen, die Luft von oben ansaugen und durch den Raum zu den Frischluftgebläsen leiten. Im Grunde ist der Gebläseraum nichts anderes als ein Pulmonalorgan, das Epizentrum eines gigantischen 6-vektorigen Windkanals. Und wenn er in Betrieb ist, brüllt er wie eine keltische Todesfee, die sich die Hand in der Tür geklemmt hat. Allerdings ist der Gebläseraum nur im richtigen Vollbetrieb, wenn die Lunge steht. In der Regel also von November bis März. Ansauggebläse ziehen die frische Winterluft in den Raum hinab und leiten sie durch die Frischluftgebläse und die hinaufführenden Rohre in das Netzwerk pneumatischer Leitungen in den Seiten und in der Kuppel der Lunge. Der Druck der zirkulierenden Luft hält die fragile Lunge aufrecht. Wenn die Lunge der Chords zusammengelegt und eingelagert ist, steigt er hinunter, läuft erst und buckelt sich dann hinein, um
sicherzustellen, dass sich an der Turnhalle niemand herumtreibt, kriecht dann gekrümmt mit der Sporttasche zwischen den Zähnen zum GR, schaltet nur ein großes Frischluftgebläse ein, kifft verstohlen und bläst den Rauch blässlich durch die Turbinen ins Gebläse, sodass jeder etwaige Geruch durch ein Frischluftrohr zu einem vergitterten Loch an der Westseite der West Courts geblasen wird. Ein Loch mit Gewinde und Flansch, an dem forsche, weiß gekleidete ATHSCME-Techniker bald, wenn Stitt und andere Mitglieder des Lehrkörpers entscheiden, mit dem Tennis im Freien sei es angesichts des Wetters vorbei, irgendwelche pneumatischen Arterienrohre der Lunge anbringen werden. Wenn in den Wintermonaten jeder ausgeatmete Geruch in die Lunge hinaufgeleitet würde und unüberriechbar in der Luft hinge, geht Hall meist in die Waschräume eines abgelegenen Schlaftrakts, steigt in einer Kabine auf die Toilettenbrille und bläst den Rauch durch einen der kleinen Lüftungsroste in der Decke. Diesem Prozedere fehlt aber das Spannungselement komplizierter unterirdischer Versteckspiele. Aus diesem Grund kann Hall auch den Interdependenztag nicht ab. Das klassische What a Burger, Thanksgiving, schlechtes Wetter und das Aufblasen der Lunge. Freizeitdrogen gehören mehr oder weniger zur Tradition jeder US-amerikanischen weiterführenden Schule, was an den beispiellosen Spannungen liegen mag. Postlatenz, Pubertät, Angst, das drohende Erwachsenenalter und so weiter. Hilfe beim Umgang mit den intrapsychischen Stürmen und so weiter. Seit Gründung der ETA hat es dort immer einen gewissen Prozentsatz hochkarätiger junger Spieler gegeben, die ihren inneren Klimaveränderungen chemisch entgegentraten. Zum Großteil handelt es sich dabei um guten, sauberen und befristeten Spaß. Eine traditionell kleinere und härtere Gruppe neigt jedoch zu einer Individualchemie, um mit den besonderen Anforderungen der ETA klarzukommen. Dexedrin oder Schwachstrommethedrin.
Anmerkung 5. Meistens als Schnellmacher bezeichnet, also Schmalspur-Speed. Zylert, Tenuate, Anmerkung A. Anmerkung A. Tenuate ist der Markenname, unter dem Marion Merrill Doe Pharmaceuticals Diethylpropion vertreibt. Eigentlich ein verschreibungspflichtiger Appetitzügler, der von manchen Sportlern seiner leicht euphorisierenden und energienmobilisierenden Eigenschaften wegen favorisiert wird, weil der Einnahme kein zähneknirschender und scheußlicher Absturz folgt, wie bei den haarigeren Schnellmachern Fastin oder Zylert. Allerdings kann er einen peinlichen okulären Nystagmus bewirken. Nystagmus hin oder her, Tenuate wird von Michael Pamulis besonders favorisiert und erhortet zum persönlichen Verzehr jede einzelne 75 Milligramm Kapsel, die er in die Finger kriegt. Und weder tauscht, noch verkauft er sie. Außer ab und zu an seinen Zimmergenossen Jim Trölsch, der Pamulis deswegen ständig belatschert, sogar dessen Spezialvorratssegelmütze filzt und sich klammheimlich noch mehr organisiert. Jedes Mal nur ein paar, weil er das Gefühl hat, dass sie seine rhetorische Begabung als Sportkommentator fördern. Das heimliche Organisieren ist Pamulis nicht verborgen geblieben und er wartet nur auf den richtigen Augenblick, dafür Rache zu nehmen. Keine Bange. Fastin, Preludin, manchmal auch Ritalin. Die Anmerkung sei erlaubt, dass Michael Pamulis vielleicht aus einem prägen, proletarisch-plebejischen Ehrgefühl heraus, im Gegensatz zu Jim Trulch oder der preludinwütigen Bridget Boone, vor einem Spiel kaum je Schnellmacher konsumiert, sondern sie zur Erholung aufspart. Manche Leute finden Herzrasen und Augenflattern verursachende Schnellmacherstimulierung nun mal erholsam.
Vor dem Spiel und Benzodiazepine.
Anmerkung 6. Leichte Beruhigungsmittel. Valium 3 und Valve Release. Das gute alte verlässliche Xanax, Dalmain, Buspar, Xerax, sogar Halcyon. Unglaublicherweise in Kanada immer noch frei erhältlich. Wobei Kinder, die auf eine massivere Rutschpartie abfahren, Reds, Miprospan, Glückspflaster, Dermatica, Miltown, Stalazin, ab und an das bei Verletzungen verschriebene Darbon, immer nur wenige Spielzeiten durchhalten. Einfach weil man von schweren Tranquilizern das Gefühl bekommt, nicht einmal das Atmen lohnt die Mühe. Bei einem saftigen Prozentsatz Tranquilizer-bezogener Todesfälle sprechen Notaufnahmeärzte inoffiziell daher auch von pulmonalem Phlegma.
Um nach dem Spiel wieder runterzukommen, obendrein Mud Slides oder Blue Flames in einem verständnisvollen Nachtclub an der Comm Avenue oder Bier und Bongs des Nachts in einer verschwiegenen Ecke der Academy, um den Zyklus von Uppern und Downern kurz zu schließen.
Anmerkung 7. Juniorspieler der Spitzenklasse sind, was Alkohol angeht, in der Regel ziemlich zurückhaltend. Hauptsächlich, weil die körperlichen Folgen exzessiven Trinkens, Übelkeit, Dehydrierung, abnehmende Feinmotorik, Höchstleistungen nahezu unmöglich machen. Nur wenige andere Standarddrogen führen zu einem kurzfristigen, lähmenden Katzenjammer, obwohl sogar ein Abend mit, sagen wir, synthetischem Kokain einem das nächste Morgentraining massiv vergällen kann. Weswegen der harte Kern der ETA auch so selten Kokain nimmt, was darüber hinaus allerdings auch eine Kostenfrage ist. Viele Schüler der ETA haben zwar begüterte Eltern, die Kinder selbst werden von zu Hause aber nur selten mit Dollars überschüttet. Denn die Befriedigung praktisch aller körperlichen Bedürfnisse wird von der ETA entweder übernommen oder verboten. Anzumerken wäre noch, dass dieselben hartgesottenen Konsumenten von Freizeitschnellmachern sich üblicherweise auch zu Kokain, Methedrin und anderen Pumpenhochjagern hingezogen fühlen, während eine große Gruppe von Natur aus nervöseren Menschen eher zu kantenabschleifenden Drogen neigt. Tranquilizern, Cannabis, Barbituraten und, genau, Alkohol.
Pilze, X oder irgendeine von den milde Designer-Sorten.
Anmerkung 8. Das heißt Psilocybin, Glückspflaster, Anmerkung A, Anmerkung A, selbstgemachte Dermatika, meist MDMA oder Muskimol, mit DDMS oder dem legal erhältlichen DMSO als transdermaler Trägersubstanz. MDMA Ecstasy, obwohl echter Griff ins Klo dieses X. Diverse Low-Tech-Manipulationen des Benzolrings in Psychedelika der Methoxy-Gruppe, meist im Eigenbau fabrizierbar. Synthetische Weckermine wie MDMA, DMA, DMMM, 2CB, Paradot 1 bis 6 und so weiter. Diese Klasse beinhaltet wohlgemerkt nicht ZNS-Aufscheucher wie STP, DOM, das notorische Grievous Bodily Harm der US-Westküste, Gamma-Hydroxy-Butyrat, LSD 25 oder 32 oder DMZ-MP. Begeisterung für diese Stoffe scheint vom neurologischen Typ unabhängig zu sein.
Gelegentlich auch mal einen kleinen Black Star.
Anmerkung 9. Alias LSD 25. Oft mit einem zusätzlich beigemischten Schnellmacher. Der Name Black Star rührt daher, dass Acid in Metro Boston meist in Form chipgroßer, dünner Pappquadrate mit aufgeprägtem schwarzem Stern angeboten wird, die von einem bestimmten zwielichtigen Nachschubknotenpunkt unten in New Bedford stammen. Genau wie Kokain und Heroin kommen Acid und Grievous Bodily Harm nach Boston hauptsächlich via New Bedford, Massachusetts, das sich wiederum aus Bridgeport, Connecticut Nachschub beschafft, das Nordamerikas Warendickte abbildet. Bridgeport. Seien Sie gewarnt, falls Sie noch nie dort waren.
An einem spiel- und zwanglosen Wochenende, um
die Hauptplatine an die Wand zu fahren, die Schaltkreise in die Luft zu jagen, sich langsam zu bekrabbeln, die neurologische Wiedergeburt einzuleiten und den Kreislauf von vorn zu beginnen. Wenn die Grundverkabelung in Ordnung ist, kann dieser ewig gleiche Zyklus durch die gesamte Adoleszenz und manchmal bis in die frühen 20er hinein erstaunlich gut funktionieren, bevor sich die ersten Altersbeschwerden bemerkbar machen. Langen Schwafelns, kurzer Sinn, manche ETAs und keinesfalls nur Hell in Cadenza haben mit Freizeitdrogen zu tun. Wer hätte das nicht in irgendeiner Lebensphase in den Vereinigten Staaten und interdependenten Regionen in diesen unruhigen Zeiten? Wobei, ein anständiger Prozentsatz von ETA-Schülern hat das nicht, also mit Drogen, zu tun. Manche Menschen können sich rückhaltlos einem ehrgeizigen Streben verschreiben und haben damit schon all die rückhaltlose Verschreibung, die sie brauchen. Das ändert sich allerdings manchmal, wenn die Spieler älter werden und das Streben stressiger wird. Amerikanische Erfahrungen legen nahe, dass die Menschen praktisch keine Grenzen kennen, wenn es um ihr Bedürfnis geht, sich einer Sache auf verschiedenen Ebenen rückhaltlos zu verschreiben. Nur machen manche es eben lieber heimlich. Gemäß der Zulassungsordnung der ETA führt der Alkohol- oder Drogenmissbrauch eines immatrikulierten Sportschülers zur fristlosen Relegation. Der Lehrkörper der ETA hat in der Regel aber Wichtigeres zu tun, als Kinder zu überwachen, die sich schon rückhaltlos dem Wettkampf verschrieben haben. Die Einstellung der Verwaltung unter erst James in Cadenza und dann Charles Tavis war überspitzt gesagt: Warum sollte jemand, der seinen Fähigkeiten chemisch schaden will, die ETA überhaupt besuchen wollen, der es schließlich nur darauf ankommt, Fähigkeiten entlang multiplen Vektoren zu strapazieren und zu erweitern?
Anmerkung 10. Wie an den meisten Sportakademies verficht man an der ETA die Schönfärberei, 100% der Schüler seien aus eigenem, ehrgeizigem Antrieb hier und nicht, nur so als Beispiel, aus dem ihrer Eltern, die Tenniseltern wie die Bühnenmütter in den Legenden von Hollywood teilweise ein echter Griff ins Klo sind.
Und die Prorektoren, die ehemaligen, haben zwar am ehesten direkte Möglichkeiten zur Kontrolle der Jugendlichen, sind aber in der Regel selbst depressiv oder traumatisiert, weil sie nicht ins große Geschäft einsteigen konnten, sondern an die ETA zurückkehren und in anständigen, aber unterirdischen Räumlichkeiten abseits der Tunnel wohnen, als Hilfstrainer arbeiten und lachhafte Wahlfächer unterrichten müssen. Denn diese Tätigkeiten umfasst das Dasein eines Prorektors an der ETA, wenn er nicht gerade bei Satellite-Turnieren antritt oder die Qualifikation.
Uns Runden eines Wettkampfs zu überstehen versucht, bei dem echte Kohle abzugreifen ist. Sie sind also mürrisch, ihre Stimmung ist gedrückt und sie haben in der Regel eine schlechte Meinung von sich. Bei all dem überrascht es nicht weiter, dass sie sich ebenfalls ab und an zudröhnen, wenn auch in weniger heimlicher oder schwungvoller Weise als der Chemiekader der hartgesottenen Schüler. Unterm Strich jedenfalls ist nicht schwer zu begreifen, warum die interne Drogenkontrolle an der ETA eher lax gehandhabt wird. Schön am Gebläseraum ist auch, dass er mit dem Tunnel zu den Wohneinheiten der Prorektoren verbunden ist, denn das heißt Herrentoiletten und das heißt, Hal kann in eine unbesetzte Toilette kriechen, buckeln und schleichen, sich mit seiner Reisezahnbürste die Zähne putzen, das Gesicht waschen, Augentropfen, Old Spice und einen prim wintergrünen Kodiak zur Anwendung bringen und dann zu den Saunen zurückschlendern, an die Erdoberfläche zurückkehren und absolut okay aussehen und riechen. Denn wenn er kifft, hat er immer diese fixe Idee, niemanden, nicht einmal den Neurochemiekader merken zu lassen, dass er kifft. Gegen diese fixe Idee ist er praktisch machtlos. Der Aufwand an Organisation und Toilettenartikeln, die er mitschleppen muss, um in der Pause vor dem Abendessen vor einem unterirdischen Lüftungsrost heimlich kiffen zu können, würde einen geringeren verzagen lassen. Hal hat keine Ahnung, warum er zu dieser obsessiven Heimlichtuerei neigt oder woher sie stammt. Beim Kiffen grübelt er manchmal auf abstrakter Ebene über diesen Niemand-darf-etwas-davon-wissen-Phänomen. Es ist keine Furcht per se, keine Furcht davor, entdeckt zu werden, aber Hals Grübeln wird schnell zu abstrakt und zu verwickelt. Wie die meisten Nordamerikaner seiner Generation weiß er weit weniger über den Grund seiner Einstellung zu bestimmten Gegenständen und Neigungen als über diese Gegenstände und Neigungen selbst. Es ist schwer, eindeutig zu sagen, ob diese Haltung außergewöhnlich schlecht ist. Um 0.15 Uhr am 2. April verlässt die Frau des Gesundheitsattachés das Mount Auburn Total Fitness Center, wo sie in ihrem kleinen wöchentlichen Tenniszirkel nahöstlicher Diplomatengattinnen 5 Einsatzmatches, a 6 Spiele im Wettkampf, jede gegen jede angetreten ist, danach mit den anderen Damen in der exklusiven Silver
Key Members Lounge gesessen und Gesicht und Haare enthüllt hat, während sie alle nach Cheer.
Anmerkung 11. Ein kompliziertes Brettspiel arabischer Frauen mit kleinen Perlmuttschalen und einem wattierten Spielbrett. Aus Sicht der Diplomaten und Arztgatten eine Art Mahjong ohne Regeln.
Gespielt, Kiff geraucht, äußerst taktvolle und indirekte Scherze über die sexuellen Vorlieben ihrer Gatten gemacht und leise mit der Hand vor dem Mund gelacht haben. Der Gesundheitsattaché sieht sich derweil in der Wohnung immer noch die unbeschriftete Patrone an, die er ein paar Mal zurückgespult und dann als Endlosschleife eingestellt hat. Er sitzt da, gefesselt an ein erkaltetes Abendessen schaut und hat inzwischen um 0.20 Uhr Hose und Lehnstuhl nass gemacht. Im Mai 18 übernimmt Mario in Candenza an der Anfield Tennis Academy filmische Funktionen. Beim Morgentraining oder bei Nachmittagsspielen wird ihm von Trainer Stitt unter anderem manchmal die Aufgabe übertragen, einen alten Camcorder oder irgendeine gerade verfügbare Videokamera auf ein Stativ zu schrauben und einen bestimmten Teil des Courts zu filmen, die Schläge verschiedener Jugendlicher, Beinarbeit, Ticks und Unstimmigkeiten beim Aufschlag oder im Laufen gespielter Volleys auf Videos festzuhalten, die den Jugendlichen später vom Stab als Lehrfilme vorgeführt werden, damit sie am Bildschirm sehen können, was ihr Trainer oder Prorektor genau meint. Das liegt ganz einfach daran, dass es weit leichter ist, einen Fehler zu beheben, den man sehen kann.